English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag. Es begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Zwei Themen bestimmen derzeit die Schlagzeilen bei uns. Zum einen geht es um den diplomatischen Streit zwischen Polen und der Ukraine. Diskutiert wird darüber, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen. Hintergrund ist seine Entscheidung, einer ukrainischen Spezialeinheit den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen. In Polen wird die UPA mit den Massakern an rund 100.000 Polen während des Zweiten Weltkriegs in Verbindung gebracht. Zum anderen richtet sich der Blick nach Armenien. Nach ersten Hochrechnungen hat dort die pro-westliche Regierungspartei von Ministerpräsident Nikol Paschinyan die Parlamentswahl klar gewonnen. Verliert Moskau damit einen weiteren Verbündeten? Und
natürlich sah es ganz arm aus und kommunistisch. Aber ich muss zugeben, dass die Leute damals viel netter waren als heute. Ich meine, es gibt heute wahnsinnig viele nette Leute in Warschau. Aber,
so der polnisch-österreichische Schriftsteller Radek Knap. Bleiben Sie dran, zuerst die Nachrichten. Ministerpräsident Donald Tusk hat den polnischen Präsidenten und den ukrainischen Präsidenten zu einem direkten Gespräch aufgefordert. Da die Diplomatie keine Ergebnisse gebracht hat, appelliere ich öffentlich an die Präsidenten Karol Nawrocki und Wolodymyr Zelensky, ein direktes und ehrliches Gespräch zu führen, schrieb Tusk am Montag auf der Plattform X. Man müsse handeln, bevor Emotionen die Solidarität zerstörten, die angesichts der russischen Bedrohung entstanden sei, erklärte der Regierungschef. Die Zusammenarbeit liege im Interesse Polens und der Ukraine, während ein Konflikt allein Moskau nütze. So Tusk. Hintergrund sind Spannungen zwischen Warschau und Kiew nach der Entscheidung Zelenskys, Ende Mai einer ukrainischen Militäreinheit den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen. Für diesen Montag wurde deshalb eine Sitzung des Kapitels des Ordens vom Weißen Adler einberufen. Dabei soll unter anderem ein Vorschlag des Präsidenten Nawrocki beraten werden, Zelensky die höchste polnische Auszeichnung abzuerkennen. Die UPA wird in Polen für die Ermordung 100.000 polnischer Zivilisten in Wolynien und Ostgalizien verantwortlich gemacht. Polens Außenminister Radosław Sikorski hat mit Blick auf eine mögliche Aberkennung des Ordens vom Weißen Adler für den ukrainischen Präsidenten vor den außenpolitischen Folgen einer solchen Entscheidung gewarnt. Präsident Karol Nawrocki stehe vor einer Entscheidung, die mit Sicherheit erhebliche Auswirkungen auf die Außenpolitik haben werde, sagte Sikorski am Montag im Parlament. Er hoffe daher, dass sowohl die Ordenskapitel als auch Nawrocki eine weise Entscheidung treffen würden. Persönlich halte er es für befremdlich, wenn unter den lebenden Trägern des höchsten polnischen Ordens der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder verbleibe, der Geld von Putin nimmt, sagte Sikorski, während ausgerechnet Zelensky die Auszeichnung verliere, so der polnische Außenminister. Außenminister Radosław Sikorski hat Russland vorgeworfen, nicht nur Desinformation zu verbreiten, sondern einen umfassenden kognitiven Krieg gegen den Westen zu führen. Aus Sicht des Kremls handle es sich um einen Angriff auf die westlichen Bündnisse und die Grundlagen des Erfolgs Polens sowie der gesamten Region, sagte Sikorski am Montag auf einer Konferenz im polnischen Parlament. Nach Angaben des Ministers gab Russland allein im letzten Jahr rund 1,4 Milliarden US-Dollar für Propaganda aus. Dem stünden auf EU-Ebene lediglich Ausgaben von einigen Dutzend bis wenigen hundert Millionen Euro zur Bekämpfung von Desinformation gegenüber. Unser Informationsökosystem befindet sich im Belagerungszustand und wir sind noch nicht ausreichend widerstandsfähig, sagte Sikorski. Zugleich betonte er, die demokratischen Gesellschaften Europas wollten die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Diese bedeutet jedoch nicht Freiheit von Verantwortung für das gesprochene oder geschriebene Wort. Polens neue F-35 Kampfjets gehen auf Tour. Am Freitag sollen die ersten drei Maschinen über mehrere Städte des Landes fliegen. Die Route führt von Łask über Krakau, Danzig und Warschau zurück zum Luftwaffenstützpunkt Łask. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen die Flugzeuge dabei in geringerer Höhe fliegen, damit sie von möglichst vielen Menschen gesehen werden können. Der Vizeverteidigungsminister bezeichnete die F-35 als deutlich moderner als die bereits in Polen eingesetzten F-16 Kampfjets. Die Maschinen verfügten über Fähigkeiten, die weder Russland noch China besäßen, sagte Cezary Tomczyk. Deutschland wird Polen anlässlich des 35. Jahrestags des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags mehrere während des Zweiten Weltkriegs geraubte Kulturgüter zurückgeben. Dazu gehören der Ring von König Sigismund I. aus der Jagiellonen-Dynastie, eines der wertvollsten Schätze des polnischen Königshauses, sowie weitere historische Dokumente. Der goldene Ring mit einem großen Diamanten war im September 1939 zusammen mit anderen königlichen Schätzen von deutschen Besatzern geraubt worden. 2007 wurde das Schmuckstück in einem Museum in Pforzheim entdeckt. Nach jahrelangen Verhandlungen und mehreren Gutachten soll es nun an Polen zurückgegeben werden. Keine Fortschritte gibt es hingegen weiterhin bei möglichen Entschädigungen für noch lebende polnische Opfer des NS-Regimes. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der aktuellen Presseschau. Die Rückgabe von Orden als Reaktion auf das skandalöse Dekret von Volodymyr Zelensky, mit dem eine Einheit der ukrainischen Armee den Ehrennamen Helden der UPA erhalten hat, wirke wenig ernsthaft, schreibt Marek Cichowski in einem Kommentar zu der Angelegenheit in der liberal-konservativen Zeitung Rzeczpospolita. Man könne die Motive und Emotionen jener nachvollziehen, die aus Protest gegen die Verherrlichung von UPA-Verbrechern aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Auszeichnungen an die ukrainischen Behörden zurückgeben. Geht es nach dem Autor, erscheine eine solche Symbolpolitik seitens des polnischen Staates jedoch eher als Ausdruck von Schwäche und Hilflosigkeit angesichts des demonstrativen Mangels an Respekt Kiews gegenüber den polnischen Opfern. Noch problematischer sei, dass sich diese Hilflosigkeit nicht nur auf historische Fragen beschränke. Es präge das gesamte polnische Verhältnis zur Ukraine, heißt es weiter, ob von grenzenloser Sympathie oder offener Ablehnung getragen. Der Debatte fehle vor allem ein nüchterner und pragmatischer Blick auf die Folgen der Entwicklungen jenseits der östlichen Grenze für Polen. Abgesehen von der naheliegenden Feststellung, dass die Ukraine mit ihrem Kampf gegen Russland zugleich den polnischen Sicherheitsinteressen diene, gäbe es in Polen offenbar keine weitergehende Strategie gegenüber dem östlichen Nachbarn. Mehr noch, jeder Versuch, Probleme anzusprechen, sei es die ukrainische Geschichtspolitik oder Kiews offenkundige Bemühungen, Polens Position in Europa zu schwächen, werde umgehend mit dem Argument zurückgewiesen, jetzt sei nicht die Zeit für Streitigkeiten, die Putin in die Hände spielen. Wenn jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei, wann dann? Fragt Cichowski. Niemand könnte heute vorhersagen, wie sich der Krieg entwickeln werde. Selbst in der Defensive verfüge Russland weiterhin über Mittel, die den Charakter des Konflikts grundlegend verändern könnten. Sollte die Ukraine jedoch ihre Unabhängigkeit verteidigen, könnte sich zeigen, dass Polen und die Ukraine außer dem gemeinsamen Gegner einem Teil der in Polen lebenden Ukrainer sowie den aus der geografischen Lage resultierenden Wirtschaftsinteressen nur wenig verbinde. Dem Autor nach ziele schon heute die Politik Kiews darauf ab, Polens Stellung in der Region Mitteleuropas zu schwächen. Wahrscheinlich werde die Ukraine nach dem Krieg weder Mitglied der EU noch der NATO sein, urteilt der Autor. Ebenso wenig dürfte sie besonders demokratisch oder politisch stabil sein. Deshalb müsse Polen bereits jetzt eine Strategie entwickeln, wie man mit einem schwierigen und wenig dankbaren Partner im Osten umgehen sollte, statt sich mit symbolischen Gesten zu begnügen, lautet Marek Cichowskis Fazit in der Rzeczpospolita. Bei den Parlamentswahlen in Armenien hat nach den bisherigen Ergebnissen der pro-westliche Kandidat und gegenwärtige Premier Nikol Paschinyan gewonnen. Wie der Autor Jakub Mielnik für das Portal des Wochenblatts Prost schreibt, habe der Kreml natürlich versucht, Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung zu nehmen. Mit der Aufgabe, Armeniens koloniale Abhängigkeit von Moskau zu bewahren, sei der armenische Oligarch Samvel Karpetjan betraut worden. Im Kreml gelte er vor allem als Frontmann für Moskaus Interessen, über den Putin in Frankreich eine Villa für seine mutmaßliche Lebensgefährtin erworben haben soll. Wie wir lesen, habe Karapetjan, der wichtigste Rivale des pro-westlichen Regierungschefs Paschinjan, dem russischen Diktator bereits 2016 einen großen Dienst erwiesen. Damals habe er von Gazprom ein zinsloses Darlehen für den Erwerb eines 3,5 Hektar großen Anwesens nahe Monaco angenommen. Über die Immobilie verfüge seither ausschließlich Alina Kabayeva, die ehemalige Olympiasiegerin im Turnen, die als verheimlichte Partnerin Wladimir Putins gilt. Angesichts der Gefahr, die Kontrolle über eine seiner strategisch wichtigsten Kolonien zu verlieren, schreibt der Autor, überrasche es daher kaum, dass der Kreml die Aufgabe, Armenien an Moskau zu binden, einem so loyalen Vertrauten wie Karapetjan anvertraut habe. Seine Chancen auf einen Sieg bei den Wahlen seien jedoch sowieso gering gewesen. Deshalb habe Russland alles unternommen, um den pro-westlichen Premierminister Nikol Paschinjan bei den Armeniern in Verruf zu bringen. Moskau habe begonnen, den Import von in Russland geschätztem armenischen Cognac zu behindern, ebenso wie von Fisch, Tomaten, Pfeffer und sogar Gurken. Zugleich habe der Kreml im alten Stil damit gedroht, Armenien den Gashahn zuzudrehen. Die Entschlossenheit im Kampf gegen pro-westliche Tendenzen in einem traditionell mit Russland verbündeten Land, und das seit Zarenzeiten, zeige, in welcher schwierigen Lage sich Wladimir Putin befinde, heißt es weiter. Paschinjans Wahlsieg könnte eine Annäherung an den Westen und die Bereitschaft zur Beendigung des historischen Konflikts mit dem Nachbarland Aserbaidschan signalisieren. Das könnte nun Moskau ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der Lage im Kaukasus nehmen. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, größere regionale Machtspiele mit der Türkei und dem Iran zu betreiben. Nach dem Scheitern der russischen Offensive gegen die Ukraine und angesichts wachsender wirtschaftlicher Probleme wäre dies eine weitere peinliche Niederlage für den Kreml, die Wladimir Putins Position schwäche. Umso bemerkenswerter sei diese Entwicklung, als es noch vor wenigen Jahren in Armenien kein politisches Lager gab, das es gewagt hätte, den russischen Patron herauszufordern, schreibt Mielnik am Schluss auf dem Portal Prost. Und soweit die Presseschau. Den Pressespiegel finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Es war schon eine gewagte Idee, ein Autorentreffen direkt zu Beginn des langen Wochenendes zu veranstalten. Zu einer Zeit also, in der viele Warschauer eher an einen Ausflug ins Grüne denken, als einem Schriftsteller zuzuhören. Dennoch war der Saal des österreichischen Kulturforums bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Radek Knap auch in seiner Geburtsstadt viele Fans hat.
Radek Knap, Schriftsteller, Hobby-Tennisspieler und Kabarettist. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit dem Kabarett an. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dieser Gattung der Kunst?
Also Kabarett habe ich immer gemocht, aber zu meiner großen Überraschung bin ich jetzt offenbar auch ein Kabarettist, weil wir einen Auftritt hatten in Warschau im Österreichischen Institut und hatten einen Kabarettabend. Ich und ein sehr guter Geiger, Aljoscha Bitz. Ich weiß nicht, ob es ein Kabarettabend war, aber es war auf jeden Fall lustig.
Wie haben Sie Aljoscha kennengelernt?
Den habe ich vor 20 Jahren in Wien kennengelernt und weil wir beide Emigranten sind und weil wir beide den sogenannten Künstlerberuf ausüben. Und das ist eine so kleine Branche, dass man sich irgendwann über den Weg läuft. Und wenn man sich noch mag, beziehungsweise wenn man die gleichen Probleme hat, dann wird man zu Freunden oder guten Bekannten.
Wenn Sie schon zusammen auftreten, das passiert ab und zu, worüber erzählen Sie?
Naja, vor allem über unser unglaublich schweres Schicksal als Migrant, das sich im Nachhinein doch als ein Glücksfall herausstellt. Denn wir haben es dem Publikum klargemacht, wenigstens dem Publikum in Österreich, dass Migranten Österreich und überhaupt das Land, in dem sie leben, besser und klarer sehen als die Einheimischen. Und das ist eine Gabe und das ist ein Geschenk, das wir gerne wieder zurückgeben an die Menschen, die uns dort ein Zuhause gegeben haben.
Was sehen Sie genauer?
Na, alles. Ich meine, wir können aber natürlich nicht über alles reden. Aber wir versuchen, die Fehler der Einheimischen, in diesem Fall Österreich, ja, der Österreicher, mit Ironie und Sympathie zu zeichnen. Und das Publikum dankt uns dafür. Na, allein schon, dass sie einen Eintritt von 20 Euro zahlen.
Sie treten auf Deutsch, aber auch auf Polnisch. Auf vor Österreichern, vor Deutschen vielleicht auch, aber auch vor polnischem Publikum. Sind die Reaktionen doch anders?
Naja, schon. Die lachen alle an der falschen Stelle. Also man weiß nie, wann die Österreicher und wann die Polen lachen. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, sie lachten. In der Schweiz hatte ich mal eine Lesung vor 100 Leuten. Ich war lustig. Und sie haben nicht mal eine Minute gelacht. Niemand hat gelacht. Es war wie ein Friedhof. Aber nach der Lesung kam eine Frau, eine Schweizer Frau, und sagte: Vielen Dank für die schöne Lesung. Ich hab's noch nie so gelacht wie heute. Also, Hauptsache, sie lachen.
Und hat das Publikum vor kurzem in Frankfurt oder gelacht? Was haben Sie dort gemacht?
Ja, sie haben schon gelacht, aber nicht über mich, denn es gab den Preis, den Steffen Müller, ein deutscher Kabarettist, dort bekommen hat von der Widrina Universität. Es ist ein Preis für die deutsch-polnische Verständigung, den schon sehr viele berühmte Leute bekommen haben, wie Agnieszka Holland oder Heinz-Dietrich Genscher oder Tadeusz Mazowiecki. Und offenbar sind denen jetzt die wirklich wichtigen Leute ausgegangen. Deswegen nehmen sie jetzt auch noch Kabarettisten.
Sie haben Steffen Möller vor vielen Jahren kennengelernt. Ist er ein realer Brückenbauer? Was meinen Sie?
Ja, ich glaube schon. Also er kam damals zu der Zeit nach Warschau, nach Polen, wo die Polen Deutsche nur in Wehrmachtsuniformen kannten, weil sie diese polnischen Kriegsserien dauernd im Kopf hatten. Ich auch. Ich kannte auch nur die Sätze auf Deutsch, die ich kannte. Das war: Wo ist der Sturmbannführer Stettke oder Hände hoch und so. Solche Klassiker. Und dann aber kam Steffen Müller und da waren alle Polen erstaunt, dass dieser Deutsche so sympathisch ist und dass er sogar ein paar Worte auf Polnisch kann. Und das hat wirklich die Polen umgeworfen und er hat wirklich was Gutes getan, absolut.
Glauben Sie, dass Humor auch Menschen oder sogar Nationen verbinden kann?
Also so wie ich das sehe, ich glaube, ist Humor das Einzige inzwischen, was die Nationen verbindet und die Menschen. Denn anscheinend schaffen es die Politiker gar nicht. Das sind ja sowieso die humorlosesten Menschen auf der Welt. Was vielleicht noch schafft, ist Sport. Sport und Humor, das sind die letzten Brückenbauer in unserer heutigen Zeit.
Gut, sprechen wir dann über Sport. Haben Sie mit den polnischen Sportfans bei den Spielen von Maja Chwalińska bei French Open mitgefiebert?
Ich habe schon vor 6 Jahren mitgefiebert, als Chwalińska gespielt hat, weil ich habe sie immer schon bewundert, weil sie richtig Tennis spielt und nicht Tennis arbeitet, wie Boris Becker es klugerweise gesagt hat. Und sie ist wie ein Hauch der alten Zeiten, wo wirklich Kraft und Gewalt, würde ich fast schon sagen, noch nicht ganz oben waren. Und sie kommt hier mit Intelligenz und Esprit und Freude. Und deswegen ist sie auch so eine Sensation gewesen und so beliebt gewesen. Und ich glaube, man liebt nicht nur ihr Tennisspiel, sondern man liebt das, was sie eben präsentiert. Diese gute alte Zeit, wo Überkraft, Übertraining nicht so wichtig waren wie Talent.
Haben Sie geglaubt, dass sie das Finale mit Mira Andreeva gewinnen könnte?
Ich habe schon gar nicht geglaubt, dass sie die erste Runde schafft. Aber je länger sie gespielt hat, desto unglaublicher wurde es. Und ich bin sicher, sie hätte das Finale auch gewonnen, wäre sie nicht müde. Also auf jeden Fall war sie psychisch so weit, um es zu gewinnen. Aber natürlich, ich meine, so viel wie sie gespielt hat, das war eine Monsteraufgabe, das konnte sie nicht backen. Und es ist auch gut, dass sie es nicht gewonnen hat, denn jetzt hat sie etwas, worauf sie sich noch freuen kann. Wir wissen, was mit den Totalsiegern passiert. Von denen hört man nie wieder was.
Maja Chwalińska und Iga Świątek sind befreundet. Sie sind im gleichen Alter, sind ungefähr den gleichen Weg gegangen. Dann ist aber Iga Świątek zu der absoluten Nummer 1 geworden. Und Maja Chwalińska haben die meisten aus den Augen verloren. Was ist da schiefgelaufen?
Naja, sie hat selber Probleme gehabt, wie sie ja selber zugegeben hat, weil sie ein Mensch ist. Sie hat Depressionen gehabt und so. Und all diese Hausaufgaben, die im Tennis nötig sind, weil Tennis ist ein psychologischer Sport. Den Rest Technik lernt man schnell. Aber die Psychologie ist das, was wirklich einen Spieler unter den ersten 10 diametral unterscheidet von einem Spieler auf Platz 1000. Ich wage zu behaupten, dass ein Spieler auf Platz 1000 genauso spielen kann technisch wie ein Spieler unter den ersten Top 10. Und trotzdem haben wir unter den ersten Top 10 immer die gleichen Spieler vorne und immer die gleichen Spieler ganz hinten.
Sie haben Boris Becker zitiert, vielleicht ist aber Tennis spielen zu wenig für die heutige Welt. Vielleicht muss man doch Tennis arbeiten.
Naja, das ist möglich, aber Chwalinska hat zum ersten Mal uns einen kleinen Lichtblick verschafft. Und sie hat wirklich gezeigt, dass das möglich ist, Tennis spielen. Denn letztendlich wollen wir wirklich alle spielen und nicht dauernd nur auf Sieg uns zum Sieg durchprügeln. Und das haben wir leider, das haben wir überall, egal wo wir hinsehen, im Sport, in der Politik, überhaupt auf der ganzen Welt. Deswegen ist sie so ein Lichtblick und deswegen lieben sie alle. Die meisten Leute wissen gar nicht, warum sie so lieben, sie spüren das aber.
Man hat ja mehrmals unterstrichen, sie wäre ein bisschen zu klein für die heutige Tenniswelt und auch ein bisschen zu schwach. Hat sie gezeigt, dass es gar nicht so wichtig sein muss?
Ja, genau, sie hat auch gesagt, die haben mir genau das Gleiche gesagt, ich bin zu klein und sie hat gesagt, ich finde, dass die Größe überhaupt keine Rolle spielt. Und jetzt hat sie es bewiesen.
Sie hat auch in ihrem Leben schon mehrmals gehört, sie sollte mit Tennis aufhören, sie sollte es lassen. Ist das eine umso schönere Geschichte, wenn man jetzt den zweiten Platz in Paris gesehen hat, erlebt hat?
Natürlich, sicher. Und es ist auch für alle, die diesen Satz schon gehört haben, ein gutes Zeichen. Und egal, ob man Tennis spielt oder, weiß nicht, Tischler ist oder Bücher schreibt oder so. Offenbar sollen wir das tun, was wir gerade tun, auch wenn wir nicht sonderlich erfolgreich sind. Irgendwann sind wir so wie Maja Chwalinska im Finale.
Wir treffen uns heute in Warschau, in ihrer Geburtsstadt, die Sie aber vor mehreren Jahrzehnten verlassen haben. Wie sah das Warschau Ihrer Kindheit aus?
Natürlich ganz anders als jetzt. Und natürlich sah es ganz arm aus und kommunistisch. Aber ich muss zugeben, dass die Leute damals viel netter waren als heute. Ich meine, es gibt heute wahnsinnig viele nette Leute in Warschau. Aber damals hatten sie alle noch kein Smartphone und wir alle sprachen miteinander. Und wenn jemand die Straße nicht kannte, dann konnte er sich darauf verlassen, dass es jemanden gab, der das wusste und man brauchte ihn nur fragen. Und genau so war es auch mit anderen Problemen. Man hat sie erfahren oder die Lösungen bekommen von einem Menschen, der uns auch verstand und so weiter. Also nein, es waren super Zeiten. Außerdem, ich war ein Kind und es gibt keine bessere Kindheit als die im Kommunismus.
Und wie erleben Sie Warschau heute? Polen insgesamt als Land hat mächtig nachgeholt in den letzten 30, fast 40 Jahren.
Natürlich, im wirtschaftlichen Sinne absolut. Das, so wird heute der Erfolg definiert, wenn ein Land ein gutes PKB hat, national, bruttosozial, national, ja, Sie wissen schon, welches Produkt ich meine. Wenn das läuft, dann heißt es, dass das Land top ist oder vorne oder wo auch immer. Ich finde das toll, aber ich bin immer noch der Meinung, dass man mit einem Bruttonationalprodukt nicht auf ein Bier gehen kann, sondern mit einem Kumpel. Deswegen definiere ich den Fortschritt doch ein bisschen anders.
Erkennen Sie die Stadt wieder? Einige Stadtteile haben sich total verändert.
Ja, also das Zentrum erkenne ich schon gar nicht wieder, weil das sieht aus wie New York und manche stehen drauf. Vielleicht wahrscheinlich die, die in diesen Hochhäusern arbeiten und dann auf alles herabblicken. Aber ich bin immer noch unten und ich muss immer noch hinaufschauen. Und ich glaube, dort ist auch mein Platz. Und ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen kleiner.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man aus Wien kommt, aus einer Stadt, die sich ja eher langsam entwickelt, architektonisch, was verständlich ist, wenn man nach Warschau kommt, in eine Stadt, die sich von Jahr zu Jahr, sogar von Monat zu Monat verändert, sichtbar verändert?
Naja, dann denkt man sich, ja, schön, dass es noch Orte gibt, wo die Zeit stehen bleibt. Man kann in Wien im Zentrum nicht ein Hochhaus für, weiß nicht, 300 Stockwerke irgendwie hinschmeißen. Das geht nicht, Gott sei Dank nicht, noch nicht. Deswegen ist Wien jetzt paradoxerweise für mich der Ort, der mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert, wo die Zeit auch noch stehen geblieben ist. Also ich laufe so ein bisschen meiner Kindheit hinterher, indem ich geografisch mich verändere.
Es klingt ein bisschen so, als ob Sie mit dieser Entwicklung in Polen etwas enttäuscht wären, oder?
Naja, ich bin generell ein bisschen vom Kapitalismus enttäuscht. Nicht, dass ich jetzt Kommunist wäre, aber wissen Sie, Marx hat gesagt, wenn das Material ein zu großes Maß erreicht, dann schrumpft der Geist automatisch. Es ist wie eine Decke. Wenn man an der Decke zieht, dann fällt's am anderen Ende. Und ich meine, mir fällt jetzt der Geist. Was hilft mir das, wenn alle hier einen Super Porsche fahren und einen BMW? Ich kann mich ja mit denen ja nicht unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich habe überhaupt den Verdacht, dass überhaupt keine Menschen da in diesem Hintersteuer sitzen. Aber das Problem kennen wir auch aus dem Westen.
Wenn Sie jetzt an Ihre Bekannten, Freunde in Wien denken, haben die schon mitbekommen, dass sich Polen, dass sich Warschau so stark verändert hat?
Ja, also die, die da waren, schon. Die, die noch nicht da waren, die haben ihren Schock noch vor sich. Aber die sind nur deswegen schockiert, weil sie glauben, dass in Polen immer noch irgendwie die berühmten Eisbären durch die Straße laufen. Es gab Leute, die total überrascht sind, dass es hier Bankomaten gibt an der Ecke und so. Deswegen sind sie alle so wahnsinnig positiv von Polen und Warschau überrascht. Und das sind sie auch. Aber wie gesagt, dieser Fortschritt ist super und das Bruttonationalprodukt leuchtet hier wirklich wie eine Reklame. Aber ich will jetzt mal ganz altmodisch sagen, wo bleibt hier ein bisschen der Mensch?
Empfehlen Sie dennoch einen Polenbesuch Ihren Bekannten?
Ja, natürlich schon, weil es gibt hier schon außer den Bankomaten und diesen dicken CUVs schon ein paar Menschen. Aber die gehen auch zu Fuß und die sind auch jetzt, ich gebe zu, die sind auch schon ein Tick älter als der Smartphone, das Smartphone.
Radek Knap, Schriftsteller, Kabarettist, Hobby-Tennisspieler. Vielen Dank.
Ich danke auch und das heißt nicht ich, sondern wir alle drei bedanken uns auch für dieses Interview.
Radek Knap ist gebürtiger Warschauer. Als 12-jähriger Junge kam er mit seiner Mutter nach Österreich und lebt seitdem in Wien. Sein Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm mit dem Roman Franjo. Es folgten unter anderem Herrn Kukas Empfehlungen und der Gipfeldieb. Dieses und weitere Gespräche finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Haben Sie einen guten Start in die Woche? Danke fürs Dabeisein, sagt Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Tak już nieraz bywa, że gdy kochasz, to myślisz, że dziewczyna jest szczęśliwa i że ciebie kocha też. I nikomu, i nigdy uwierzyć nie mógłbyś, że inaczej. Może też być.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.